Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcasts. Ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Heute habe ich einen ganz spannenden Gesprächspartner. Und zwar hat er einerseits ein Buch geschrieben, darüber werden wir uns auch intensiver unterhalten. Eines und das andererseits eine sehr spannende Person, er nennt sich als Vertriebsbremsenlöser. Er ist Unternehmer und das Buch, worüber wir heute reden werden, heißt Bring dein Windrad zum Drehen. Wir werden uns die einzelnen Flügel anschauen. Ich freue mich schon auf das heutige Gespräch mit Clemens Richard Adam. Hallo, Herr Adam, ich freue mich.
Guten Morgen, hallo.
Sie sind frisch, ja? Die Sabine hat sie noch nicht weggeweht. Wunderbar, bei mir auch noch nicht. Wir sind noch da.
Legen wir los. Das Böse geblasen bei uns in Deutschland, ja.
Ja, schön, ja. Das heißt schön, ja. Ja, also zum Buch selber, ich habe das gelesen. Was mir halt sehr gleich aufgefallen ist, da war ich da mit dem Thema Storytelling auch beschäftigt, viele, viele Anekdoten drin, Geschichten aus dem eigenen Leben, was es halt sehr, sehr spannend macht. Einerseits auch anschaulich, mit Humor auch und dann, wie gesagt, viel Persönliches drin. Und das einfach hilft, die eine und andere, sagen wir, abstrakte Konzept einfach gut zu verstehen. Also da spricht dann der Herr Adam persönlich aus dem Buch raus. Und ich möchte am Anfang kurz mal zu Ihrem Hintergrund, weil Sie auch einen spannenden Hintergrund haben. Sie waren zunächst mal Hauptschüler und sind dann zum Handwerksmeister geworden. Sagen Sie mir da aber kurz Worte dazu. Was war das für ein Handwerk?
Ja, also ich habe mal klassisch Fleischer gelernt. Okay. Das hängt damit zusammen, mein Vater, der war also ein Kriegskind, und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn du was lernst, lerne was, wo du immer was zu essen hast.
Okay.
Da wir auch zu Hause eine kleine Landwirtschaft hatten und da hat sich's angeboten, dass ein Metzgermeister bei uns im Ort einen Azubi gesucht hat. Und dann hat mein Vater gesagt, das wäre doch was für dich. Ich innerlich wollte eigentlich was ganz anderes werden, nämlich Elektro.
Und dann haben Sie sich verpflichtet gefühlt, einfach die Lehre immer gemacht und sind dann halt weiter von dort aus. Also war das dann auch der Metzgermeister als Handwerkermeister oder sind Sie dann?
Ja, schon. Also in Deutschland gibt es ja den klassischen Handwerksmeister, das war der Metzgermeister damals, den habe ich dann anschließend gemacht, nachdem ich die Ausbildung als Innungssieger abgeschlossen habe. Ja. Ich war immer ein bisschen ambitioniert, ich wollte nie der Letzte sein, ich wollte immer vorne sein. Und habe dann 1991 den Metzgermeister gemacht. Mhm. Damals war ich bei Rewe im Einzelhandel und habe als Abteilungsleiter eine der größten Filialen im Rhein-Main-Gebiet geführt.
War das schon die Phase, dass Sie dann vom Verkäufer dann zum Verkaufsleiter oder ist die dann später kommen?
Der Schritt, der ging ganz einfach. Ich bin einfach mehrfach eingesprungen als Vertretung für einen Fachberater, der bei uns verantwortlich war. Und irgendwann hat dann einer unserer Vorgesetzten in Köln gesagt, guck mal den Adam an, bei dem sind die Zahlen immer ordentlich. Irgendwas macht er besonders. Und dann kam der Wechsel durch den Weggang unseres Vertriebsleiters. Und dann hat man mich angesprochen, ob ich das machen würde. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil das doch schon eine heftige Verantwortung für über 1.000 Mitarbeiter bedeutet
hat. 1.000 Mitarbeiter.
Ja, aber ich habe mir trotzdem gedacht, das kriege ich hin. Und habe gekämpft und habe das dann auch einige Jahre gemacht.
Okay. Und dann war es zum Selbstständigen. Haben Sie dann mehrfach zertifizieren lassen, das Qualitätsmanagement zum Beispiel, wie heißt das da? Zum zertifizierten und qualitätsmanagement geprüften Unternehmensberater, Vertriebsexperten, Vertriebsbremsenlöser jetzt, Trainer und Coach. Und dann haben Sie auch ein Institut gegründet für praxisorientierte Unternehmer. Und genau,
jetzt da noch ein paar Worte dazu sagen. Also der Weg war ein bisschen mit Umwegen gespickt. Ich habe damals ein Hobby gemacht, nämlich Musik, und habe Veranstaltungen technisch betreut. Das heißt, Tagungen mit Beschallung, mit Beleuchtung, Videotechnik ausgestattet. Und über dieses Thema bin ich dann in die Selbstständigkeit geraten. Ich habe gesagt, das ist ja was mit Elektrik, was mich immer interessiert hat, von der Jugend aus schon. Und habe dann angefangen, da auch mich zu qualifizieren und war in dem ersten Kurs, als es die Möglichkeit gab, Meister für Veranstaltungstechnik zu lernen. Das und den habe ich dann auch noch gemacht und darüber bin ich selbstständig geworden. Das habe ich 27 Jahre gemacht und bin dann 2006 nach einem Bandscheibenvorfall in die Situation geraten, dass ich 10 Mitarbeiter gebraucht habe, um die Arbeit von mir und einem Angestellten zu erledigen, die ich vorher bin.
Wie bitte? 10? Ja. 10 Mitarbeiter?
Wow. Also ich bin halt einer, der viel gemacht hat und viel auch selbst gemacht hat und eigentlich nie Mitarbeiter haben wollte, außer eine Sekretärin, die zugearbeitet hat. Ich habe vieles mit Freelancern gemacht damals. Ja. Und dann wurde ich krank, eben die Bandscheibenvorfall. Und das hat mich dazu gezwungen, Leute einzustellen, die meine Arbeit machen. Und die werden es nicht glauben, aber es war wirklich so, dass auf Dauer dann 10 Leute da waren. Und dann war das Geschäft für mich nicht mehr so wirtschaftlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wir haben damals 3 Millionen Umsatz gemacht und am Anfang 300.000 Euro verdient. Und danach waren es dann vielleicht noch 50. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und ich will auch nicht mehr der Erste sein, der kommt, und der Letzte, der geht. Mhm. Und bei den Veranstaltungen. Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich suche mir was Neues. Und wie es der Zufall so will, kam ein Vortragsabend bei einem Gewerbeverein. Da stand ein Verkaufstrainer auf der Bühne. Und was der erzählt hat, hat bei mir irgendwas ausgelöst, wo ich gesagt habe, das, was der da erzählt, ist eigentlich richtig gut. Mhm. Ich habe jahrelange Bühnenerfahrung gehabt als Disc-Jockey, als Moderator.
Okay.
Ich habe Leute ausgebildet, das kriege ich auch hin. Und dann habe ich mir ein Institut gesucht, wo man das lernen kann, und habe die Qualifizierung zum Verkaufstrainer gemacht, später Führungskräftetrainer, bis heute dann ein eigenes Institut führe mit 25 Dozenten, die hier bei uns tätig sind.
Die sind freiberuflich tätig oder weniger?
Ja.
Freelancer. Was mir aufgefallen ist, noch Folgendes, immer dieser Drang, gut zu sein, nicht nur gut, sondern der Beste zu sein. Ich habe mich gefragt, woher kommt diese Grundmotivation? Egal, was Sie da anpackt haben, das musste einfach das Beste sein, was halt zu jeweiligen Zeit möglich war. Was denken Sie, was da der Fall ist?
Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, was der Treiber war, sondern als ich mein Buch geschrieben habe, ist mir das richtig aufgefallen. Das ist einfach der Wunsch war, einmal eine Anerkennung zu bekommen, und zwar von meinem Vater, der immer gesagt hat, du kannst nichts, du packst nichts, und alle, der auch so kritisch war, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat gesagt, hier, bleib im Angestelltenverhältnis, da hast du 10.000 Mark im Monat und jetzt willst du hier als Moderator, Disc-Jockey und Eventtechniker durch die Gegend sausen, das ist fahrendes Volk. Und ich habe immer gedacht, hier zeige ich's.
Ja. Okay.
Und das war so mein Motivator. Dann ist er 2004 gestorben, da hatte ich diesen Motivator nicht mehr. Und da war es eher so mein Sohn, dem ich irgendwann mal was Gescheites hinterlassen wollte. Für den habe ich auch das Buch geschrieben.
Ah, okay, ja, spannend. Also das ist so ein Erbe, so ein geistiges Erbe, das sie dann da hinterlassen. Damit haben wir schon das eine oder andere vom Buch auch, also warum sie dieses Buch geschrieben haben, für wen. Dann noch den Punkt, wie die Metapher des Windrades, wie sind Sie da drauf gekommen?
Ja, also im Leben dreht sich einfach irgendwie immer alles. Und genauso ist es auch im Unternehmen. Wenn ein Unternehmen stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt, dann ist irgendwas im Argen. Und ich habe ein Symbol gesucht, was das gut wiederbringt. Am Anfang waren es Zahnrädchen oder ein Reifen, der gebremst wird. Das war das erste Symbol, ein Reifen, der so ein Unterlegkeil drunter hat. Der war aber nicht in der Lage, oder es war nicht in der Lage, den mitzunehmen auf die Bühne zum Beispiel. Och. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie musst du das doch symbolisieren. Der Unterlegkeil war ja im Prinzip die Bremse. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt's noch? Und wie es der Teufel so will, irgendwann ist mir ein Windrädchen in die Hand genommen, kommt so ein kleines zum Pusten. Aha. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, guck mal, wenn du da reinpustest, dreht sich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Wäscheklammer unten reinklemmst, dass da ein Ballast dran ist, dann kannst du oben pusten, so viel wie du willst, es dreht sich nicht mehr. Und da war mein Windrädchen geboren. Und hier steht es übrigens im Original, 1,30 Meter Durchmesser. Das geht mit auf die Bühne, wenn ich Vorträge halte.
Okay, wunderbar. Da wollen wir uns etwas das anschauen. Nicht alle vertieft, sondern dass wir das so 3 Stück mal vertieft anschauen. Und das eine ist das, was mir gleich Kapitel 1 aufgefallen ist, da heißt der Umfeld, Umwelt, Biografie und Historie. Was ist so der Unterschied zwischen Umfeld und Biografie und warum ist es wichtig, das Umfeld zu ändern, wenn man sich nicht wohlfühlt? Das ist zwar naheliegend, aber wenn Sie da Ihre Gedanken dazu sagen.
Also die Biografie ist ja das, wo kommst du her, was hast du gelernt, was sind deine Ursprünge, was ist dein privates Thema? Das Umfeld ist das, was du tagtäglich hast, sei es jetzt hier im Büro zum Beispiel der Arbeitsplatz. Mhm. Wenn hier was am Tisch nicht so ist, wie ich das brauche zum Arbeiten, dann bremst mich das aus. Ja? Mhm. Wenn man das aufs private Umfeld reflektiert, da war bei mir zum Beispiel prägender Moment, als meine Frau mit 21 Jahren plötzlich Krebs gekriegt hat.
Mit 21?
Wir waren gerade 2 Jahre verheiratet.
Ja.
Und das hat mich damals so dermaßen aus der Spur geschmissen, dass ich echt ins Rotieren gekommen bin. Gleiches ist dann 2009 passiert, als sie wieder Krebs bekommen hat und ja, zusätzlich noch psychische Störungen und das dazu geführt hat, dass ich mich plötzlich voll um sie kümmern musste. Mein Sohn, der damals auch in der Phase war, von der Grundschule raus ins Gymnasium, hat auch mehr gefordert. Das hat dazu geführt, dass ich regelrecht handlungsunfähig geworden bin und mein Unternehmen oben an die Wand gefahren habe und 1,5 Jahre gebraucht hat, um aus diesem Loch wieder rauszukommen.
Schauen wir uns das mal an. Wie sind Sie da rausgekommen? Also es ist wirklich das Umfeld, wie Sie es beschrieben haben, ja, wirklich, das zieht nach unten. Ja. Aber wie sind Sie da Schritt für Schritt? Was war der erste Schritt? Der zweite Schritt? Wie sind Sie denn da wieder rausgekommen?
Also der erste Schritt war, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das schnell lösen? Weil ich war immer jemand, der sich nie lange mit Problemen rumärgern wollte. Ich habe immer Lösungen gesucht. Mhm. Und ein Schritt war, ich muss dafür sorgen, dass die Finanzen da sind, dass ich leben kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Mhm. Und dann habe ich halt Entscheidungen getroffen, damit wir wieder Kapital hatten oder mehr Kapital hatten. Ich habe unter anderem ein Haus verkauft, um flüssig zu sein und habe damit alle Verpflichtungen gegenüber Gläubigern oder gegenüber Menschen, denen ich Geld geschuldet habe, aus dem normalen Leben heraus. Ich hatte nie große Schulden in Form von, dass ich irgendjemanden etwas gekauft habe und nicht bezahlt. Es waren meistens eher so klassische Themen, wie das Finanzamt will 5.000 Euro oder was bei mir ganz arg wehgetan hat damals, die Feststellung der deutschen Rentenversicherung, dass ich als Trainer nach 10 Jahren plötzlich sozialversicherungspflichtig bin in Deutschland. Und die plötzlich von mir 40.000 Euro haben wollten.
Auf ein Euro.
Und das alles zum gleichen Zeitpunkt, dass meine Frau krank geworden ist.
Ja.
Und irgendwie, das ist ja, man kennt das ja, wenn es irgendwie scheiße geht, dann kommt noch mehr obendrauf.
Ja, ja.
Genau. So war es damals. Und ich habe gedacht, naja, ich gehe halt zum Amtsgericht und beantrage, dass ich hier Hilfe bekomme in Form von einem Verwalter. Und ich war hilflos. Und dann ist das passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich, dass ein Verwalter bedeutet, du hast plötzlich kein Konto mehr, du hast plötzlich keine Firma mehr, du hast plötzlich Kunden, die von dir erfahren, dass du in Insolvenz gehst. Und das sind Kunden, die alle zu dir aufgesehen haben und gesagt haben, das ist derjenige, von dem wir lernen wollen.
Oh.
Dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ja?
Das heißt, es ist noch tiefer runter, oder?
Ja, genau. Das wäre die Spirale gewesen.
Ja.
Dann kam aber mein Sohn und hat gesagt, Papa, pass mal auf. Wenn es einer geschafft hat, bei seinen Kunden immer dafür zu sorgen, dass denen das Geschäft wieder besser gelaufen ist, dass bei denen die Umsätze gestiegen sind, dass die Geld verdient haben, dann warst es doch du, der denen geholfen hat. Du musst doch eigentlich nur das tun, was du jeden Tag deinen Kunden gesagt hast. Und als der Kleine mit seinen 10 Jahren das zu mir gesagt hat, habe ich so gedacht, er hat recht. Und habe angefangen, mal über mein Leben nachzudenken, was kann ich sofort ändern, um sofort wieder Geld zu verdienen. Und ich habe damals Schritte gegangen, die einfach notwendig waren. Ich habe eine Zertifizierung als Verkaufstrainer gemacht, weil ich Kunden gewinnen wollte, die zertifizierte Verkaufstrainer haben wollen, die einfach besser bezahlt werden.
Ja.
Ich habe eine Zertifizierung bei der BAFA gemacht, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Die verwaltet in Deutschland den sogenannten ESF-Fonds. Das heißt, du kannst deine Beratungen fördern lassen und damit ist die Hürde für einen Kunden, mit dir ins Gespräch zu gehen, gar nicht mehr so groß.
Ja? Okay. Und
damit habe ich es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr wieder so gut unterwegs zu sein, dass ich am Jahresende 2011 nachher schon wieder 200.000 Euro Gewinn erwirtschaftet.
Wow, sau stark. Sie hatten im Buch einen Coach erwähnt. Was hat der für eine Rolle gespielt?
Das war der Rolf Gärtner. Der Rolf Gärtner ist Führungskräftecoach und er hat mir damals gesagt, dass ich aufhören soll, die Umwelt, also die Menschen, die um mich rum waren, für das verantwortlich zu machen, was ich nicht auf die Reihe gekriegt habe.
Oh, okay. Das ist schon Weisungen machen, etwas, ja, das aufhören. Ja.
Oh, das war etwas, wo ich echt mit zu kämpfen hatte, weil man sucht ja immer erstmal die Gründe, warum funktioniert was nicht. Und eigentlich hat mir mein Sohn ja gesagt, was ich tun muss. Ich muss eigentlich nur an mir arbeiten, das nutzen, was in mir steckt und das auf die Straße bringen. Und das hat auch funktioniert. Und der Rolf, der hat mich bestärkt dabei, der hat mir geholfen, meine innere Ruhe und vor allem meine Kritikfähigkeit hinzukriegen. Kritikfähigkeit deshalb, weil ich mir gedacht habe, jetzt bist du gescheitert, obwohl die Einflüsse so massiv waren, dass ich glaube, jeder oder nahezu jeder, der in so eine Situation kommt, ins Schleudern gerät. Ja? Aber der Rolf hat mir geholfen, dann dieses Thema nicht mehr als Kritik für mich wahrzunehmen, sondern daran zu arbeiten, dass ich einfach verstehen lerne, was sind die Ursachen, was kann ich tun, um es zu verhindern und mich dann zu fokussieren auf das, was Erfolg bringt. Wir haben das E-Pass genannt.
Okay,
Erfolg-produzierende Aktivitäten.
Genau. Wie hat sich
das Punkt, dass es dann da passiert, ja.
Und wie hat sich dann das Umfeld verändert? Also nachdem Sie da ganz tief unter waren, sind dann die Leute weggegangen oder sind sie zu Ihnen gestanden? Und danach sagen wir noch 2 Jahren. Wie war da dann das Umfeld?
Also im eigenen privaten Umfeld, meine Geschwister haben alle gesagt, wir haben es doch gewusst.
Oh, okay.
Ne? Der scheitert. So, die fühlten sich bestätigt. Mhm. Und andere, die haben gesagt, cool, wie du da rausgekommen bist. Und ganz spannend, die Menschen, die es nicht wussten, denen ich es nie erzählt habe, für die hat es keinen Unterschied ausgemacht, ob ich gescheitert war oder nicht. Und es hat einfach funktioniert. Die waren erfolgreich durch meine Themen, meine Tipps, meine Beratung, meine Analysen, aber auch ganz viel durch das in diesen 2 Jahren, in denen es mir wirklich so ein bisschen dreckig ging, erfahrenen Themen, wie kannst du aus so einem Loch rauskommen, hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, auch Firmen, die in Schwierigkeiten waren, richtig wieder PS unter die Haube zu bringen, dass die wieder von alleine fahren. Und viele aus dieser Zeit wurden Stammkunden oder sind heute noch sehr, sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich mich heute begebe. Im privaten Umfeld, so Freunde und so, die kamen eher nicht mit zurecht, dass meine Frau psychisch krank geworden.
Okay.
Die haben eher so ein Problem damit gehabt, wie gehe ich mit ihr um? Und wie geht der Clemens mit ihr um, damit es ihm gut geht? Die haben zum Beispiel nicht verstanden, dass ich gesagt habe, in meinem eigenen Umfeld muss ich auf mich auch aufpassen. Ich darf nicht mehr alles an mich ranlassen. Das haben die nicht verstanden. Und das ist heute teilweise noch so, weil meine Frau, die ist ja immer noch krank und hat immer noch Krebs. Und wenn ich dann mal drüber rede, ja, wieso redest du über sowas? Für mich ist das heute normal. Wenn ich nicht drüber reden würde, würde ich es in mich reinfressen.
Ja.
Und es gibt einen Grund, warum ich seit 2017 bis heute 85 Kilo abgenommen habe, weil ich es nicht mehr an mich reingelassen habe.
85 Kilo?
Ja, das steht nicht im Buch, weil das Buch vorher erschienen ist. Aber 85 Kilo, das war so, der Kerl. So, der richtig. Wahnsinn. Wer Bilder von mir sieht, weiß das oder mich kennt.
Gehen wir noch zu einem eigenen Aspekt, auch mit dem Woodstock-Festival. Also sie hatten den Traum, vor 200.000 Leute, vor 200.000 Menschen aufzutreten. Wie ist der entstanden? Also wir sind auch wieder im Umfeld, das ist ein ganz anderes Umfeld, ja, 200.000 Leute, ganz andere Gefühle, die dann entstehen. Erzählen Sie mal die Geschichte. Wie ist das entstanden? Und was war danach, nachdem Sie das Ziel erreicht hatten? Und was waren so Hindernisse auf diesem Weg dorthin?
Das ist mein Lieblingsthema. Ich bin mit 14 oder 15 Jahren, ich weiß es heute nicht mehr ganz genau, saß ich mit meinem Bruder und meiner Mutter vorm Fernseher und wir haben uns den Film über Woodstock angeschaut, 1969. Schlammschlacht, nackte Menschen, Joe Cocker, Janis Joplin, Carlos Santana auf der Bühne, Ten CC und wie sie alle hießen. Musik hat mich immer ein bisschen fasziniert, ja, aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, mit welcher Leichtigkeit die teilweise da unterwegs waren, dass die das gar nicht gejuckt hat, dass es geregnet hat, dass die da Friede, Freude, Eierkuchen gemacht haben und auf welcher primitiven Bühne das passiert ist, nämlich auf einer Holzbühne, die von jungen Menschen zusammengezimmert worden ist, um was Großes zu machen. Da gab es keine Statik, da gab es nichts. Und irgendwann im Rahmen dieses Filmes sagte ich in den Raum, in dem mein Bruder und meine Mutter saßen, ich stehe auch einmal in meinem Leben vor 250.000 Menschen. Und die, ja, ja, du wieder, ich glaube, du hast sie noch alle, unser einer schafft das nicht. Die klassischen Aussagen von Menschen, die keine Träume haben können. Genauso war's. Ich habe 2006, nachdem ich ja unbewusst moderieren gelernt hatte, als Disc-Jockey gearbeitet hatte, als Entertainer Modenschauen und große Festivals moderiert habe, den Auftrag vom Hessischen Rundfunk bekommen, die sogenannte HR3 Main Arena in Frankfurt zu moderieren. Das war im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft. Da war mitten auf dem Main eine von beiden Seiten bespielte 76 Quadratmeter große Leinwand. Und rechts und links vom Mainufer saßen über 250.000 Menschen und haben da zugeguckt. Und ich durfte für den Hessischen Rundfunk an 4 Tagen auf der Bühne moderieren.
Und damit 4 Tage, nicht nur ein Abend, sondern 4 Tage waren Sie da dort.
Ja. Genau, also insgesamt war es ungefähr 1 Million Menschen, die ich da erreicht habe.
Was waren so noch Hindernisse? Eins hatten Sie jetzt gerade gesagt, dass Ihr Umfeld da gesagt hat, ja, du wieder mit deinen Ideen, das Unsein schafft es nicht. Und dann aber später dann auch noch, gab es da das eine oder andere starke Hindernis oder mussten Sie noch was lernen?
Ja, ich habe das dann reflektiert, als ich mein Buch geschrieben habe, 2016, 2017. Wie habe ich das eigentlich erreicht? Und da ist mir aufgefallen, dass das wirklich völlig unbewusst passiert ist. Ich habe irgendwann mal ausgesprochen, ich werde da stehen und habe dann unbewusst angefangen, als Disc-Jockey bei einer Feier von ein paar Jugendlichen aus dem Musikverein den Disc-Jockey zu spielen, weil ich der Einzige war, der einen Plattenspieler hatte.
Okay. Oh gut.
Wir haben dann wirklich angefangen und habe da eine Party gemacht, die war super erfolgreich. In einem Raum, wo 100 Leute reinpassen, waren 250 drin. Und so war das dann auch bei der nächsten Veranstaltung in der Turnhalle. Das wurde immer größer. Und das war dann so das Ding, wo ich dann aus meiner Metzger-Ebene auf diese Elektriker-Ebene, auf die Techniker-Ebene rübergegangen bin. Aber ohne, dass ich das Ziel verfolgt habe, jetzt unbedingt Woodstock zu erleben, das war so unbewusst. Und Hürden gab es eigentlich gar keine, außer dass ich immer irgendwas gemacht habe, um das, was ich da gemacht habe, also diese Moderation oder diese Disc-Jockey-Tätigkeit, besser machen zu können, bis dann dahin, dass der Hessische Rundfunk mich engagiert hat und hat gesagt, du gehst für uns auf die Bühne. Aha. Und das Spannende war, eine Woche später gab es eine Veranstaltung und da waren 100 Leute und ich habe Musik gemacht und ich habe da gesessen und hätte mir am liebsten einen Finger in den Hals gesteckt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Da ist mir aufgefallen, irgendwas hat mich angetrieben, dass ich meinen Woodstock erlebt hatte. Und als ich es dann erlebt hatte, war der Zug raus.
War abgehakt, erledigt.
Wie als hätte einer einen Stecker gezogen bei mir. Ja.
Das heißt, es gab also nichts, was noch toller oder noch größer wäre oder noch spannender für Sie, sondern es war erledigt. Ja.
Genau. Heute würde man sagen, es gibt ja noch größere Veranstaltungen, aber damals, es war für mich abgehakt. Ich hatte ein Alter von 42. Ich hatte das erreicht, was ich erreicht haben wollte. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, na ja, gut, das Thema war's. Und es war nicht mehr steigerungsfähig und ich habe eigentlich immer was gesucht, was ich neu machen kann, was mich inspiriert, was mich voranbringt. Und das war dann mein Buch.
Okay. Was mir jetzt auch gerade auffiel, Sie haben nicht visualisiert, also dass Sie dann, also permanent visualisiert, und es war einmal, also diese Fernsehsendung, dann einmal, ein oder zweimal sich vorgestellt, ich stehe da vorne und dann darauf gearbeitet, darauf hingearbeitet, einfach wieder moderiert, Disc-Jockey gemacht. Genau. Das ist alles so unbewusst. Ich finde einen ganz spannenden Aspekt, also weil manche sagen, okay, man muss das immer wieder mal visualisieren. Das heißt für mich, es geht ohne Visualisieren auch, wenn ich permanent dabei bleibe.
Ja, aber es hat halt sehr, sehr lange gedauert. Also 36 Jahre. Und als ich mein Buch dann geschrieben habe, habe ich gedacht, eigentlich sollte das Buch ja darum gehen oder darüber gehen, was Verkäufer falsch machen im Verkauf.
Ja.
Ich hatte 480 Seiten geschrieben, die größten Umsatzbremsen für Unternehmer. Mhm. Und dann hat die Lektorin gesagt, Clemens, wenn ich die alle zusammennehme, die 480 Seiten, dann gibt es keinen roten Faden. Das sind zwar tolle Geschichten, und das ist auch deine Geschichte, das ist dein Leben, aber die sind nicht rund. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt ein paar rote Fäden da drin, die ein Bild ergeben über dein Leben. Mhm. Und was hältst du davon, wenn du mal reflektierst, was hat dich eigentlich angetrieben, damit du Woodstock für dich erreicht hast? Und das ist dann daraus ist mein Buch entstanden. Ich bin also her und habe gesagt, okay, was hat mich in meinem Leben gebremst? Das war das Umfeld.
Ja.
Was hat mich manchmal motiviert? Das war auch das Umfeld. Nämlich die Leute, die mich gebucht haben, die mich gelobt haben, die mich begeistert haben, wenn ich auf der Bühne war und die Leute sind gekommen und haben gesagt, Clemens, wie du das wieder gemacht hast, sensationell. Mhm. Es gab Menschen, die haben mich damals mit Thomas Gottschalk verglichen.
Okay.
Ja, ich hab immer so gedacht, hallo, was ist hier los? Ich habe nie so ausgesehen wie er. Wenn man meine Haare bracht, sieht es heute auch nicht anders, aber damals war... Es war einfach so, es war nicht zu vergleichen. Und dann ist wirklich mir aufgefallen, also dieses Muster zieht sich durch mein ganzes Leben. Immer, als ich Metzger geworden bin, ich wollte Innungssieger werden. Was habe ich gemacht? Immer eine Schippe mehr als andere, in einer gewissen Struktur. Ich habe mein Verhalten verändert, ich habe Gas gegeben. Früher war mir die Ausbildung egal, weil ich ja Elektriker werden wollte. Ich musste aber Metzger lernen. Ich habe angefangen und habe Gas gegeben, Verhalten. Ich habe an meinen Fähigkeiten gearbeitet. Ja. Also daran gearbeitet, wie kann ich das, was ich machen muss, besser machen. Und so ging das über den gesamten Zeitraum bis zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Woodstock erlebt habe und habe dann gesagt, okay, diese Muster, die analysiere ich jetzt mal und schreibe die auf. Und dann kam halt raus, Umfeld hatte ich entweder gebremst oder motiviert.
Ja.
Am Verhalten kannst du selber arbeiten, denn der Einzige, der was verändern kann, bist du selbst. Niemand anderen kannst du verändern. Du kannst nur dich verändern, dein Verhalten, deine Welt, in der du dich bewegst. An deinen Fähigkeiten arbeiten. Also wenn dir was fehlt, was du brauchst, um Ziele zu erreichen, dann lerne, dann arbeite an deinen Fähigkeiten. Wenn deine Fähigkeiten schon gut sind, schau, ob sie nicht noch besser werden können. Ja. Ich mache das auch heute noch. Also ich gehe jetzt im März für 5 Tage in eine Weiterbildung, wo ich meine Bühnenperformance noch verbessern möchte.
Wow. Ja. Nochmal ein Schritt, noch eine Schippe drauf.
Ja, aber das ist mein Ziel. Also das möchte ich. Stillstand ist für mich Langeweile.
Okay.
Ja. So, und genauso ist das über alle 8 Kernthemen in dem Buch gegangen.
Schauen wir uns an. Letzte Frage noch zum Umfeld. Ich habe da so ein Zitat, das ich immer wieder mal höre. Du bist der Durchschnitt der 5 Personen, die dich umgeben. Stimmt das? Oder ist das einfach so dahingesagt?
Also Ich kann es aus meiner Erfahrung, aus meiner Lebenserfahrung bestätigen. Es gab Zeiten, wo ich in einem bestimmten Umfeld unterwegs war und ich habe mich in dieser Zeit nicht weiterentwickelt, weil es Menschen waren, die im Umfeld waren, die mit Weiterentwicklung nichts am Hut hatten.
Ja.
Ganz extrem habe ich es gemerkt, als ich meine Trainerausbildung bei Interim in Mannheim gemacht habe. Da waren von 14 Teilnehmern 10, die nach vorne wollten und 4, naja, wir machen das jetzt mal gucken, was kommt. Und wenn du dich mit denen mal gucken, was kommt, beschäftigt hast, bist du ganz schnell in die gleiche Denkweise verfallen. Dann hast du auch nichts getan. Wenn du dich aber mit denen beschäftigt hast, die gesagt haben, ich möchte ein bisschen mehr, ich will das üben, und plötzlich haben sich Sachen aufgetan, mit denen du nie gerechnet hast. Mhm. Also mit 4 Kollegen zum Beispiel, die ich dort kennengelernt habe, habe ich während der Ausbildung, Trainerausbildung, bereits gemeinsame Vortragsabende gemacht, um Kunden zu akquirieren.
Ja, genau. Das ist ja nicht entstanden, wenn sie da gesagt haben, okay, boah, schauen wir mal, was das sich ergibt. Ja.
Genau. Ja. Und jetzt aktuell ist es zum Beispiel so, ich habe eine Mandantin, deren Vater ist schwer krank geworden, und ihre Geschwister, die sind da alle ein bisschen überfordert, und sie übernimmt die Verantwortung jetzt quasi und sorgt dafür, dass der nicht zu viel erfährt, was er hat, und. Und am Ende des Tages vernachlässigt sie dadurch ihr
Business,
Geschäft, ja. Muss sie ständig gegenüber sich selber rechtfertigen, weil ihre Geschwister nicht aktiv werden.
Okay. Also das heißt, sie müsste jetzt das private Umfeld auch ändern. Das heißt, weniger Kontakt mit ihren Geschwistern, wo beides manchmal ziemlich schwierig sein kann. Das ist ja Familie, um einfach eine Chance zu haben, dass das Unternehmen weitergehen kann oder wieder rauskommt aus dem Loch.
Ja, okay. Meine Frau zum Beispiel, die ist, seitdem sie ihre Krankheit hat, reist sie nicht mehr gerne. Ich bin aber jemand, der gerne in Urlaub fährt.
Ja.
Also suche ich mir Alternativen, mit denen ich dann verreise, um Spaß zu haben, um meinen Ausgleich zu haben. Ja. Da werde ich manchmal schief angeguckt, wie kannst du das tun? Vorher hat mich das belastet, heute ist mir es gerade egal. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich auch auf mich achte.
Wichtig, wieder die eigenen Batterien aufladen, neue Inspirationen bekommen, das Umfeld ändern. Ja.
Ganz genau.
Wunderbar. Schauen wir uns an die nächste zwei, also Verhalten. Da kurz, ich habe schon etwas angetönt. Worum geht's hier?
Also in dem Verhalten geht es eigentlich darum, dass wenn man feststellt, dass irgendwas nicht so läuft, ob das zum Beispiel, ich mache mal ein klassisches Beispiel aus dem Vertrieb. Zu mir kommen Leute und sagen, Herr Adam, wir haben Monate, da haben wir richtig viel zu tun. Und dann haben wir Monate, da werden wir froh, wenn wir überhaupt einen Kundentermin kriegen. Und wenn ich dann mit denen arbeite, stelle ich fest, in der Phase, wo sie viel zu tun haben, machen sie keine Akquise für danach.
Ja, okay.
So, also musst du dein Verhalten so ändern, dass du auch in guten Zeiten Akquise machst für die Zeit danach. Mhm. Und das vernachlässigen viele, viele, viele Verkäufer, genauso auch Führungskräfte. Bei uns läuft doch alles gut, Herr Adam. Wir brauchen kein Führungskräftetraining. Aber dann, wenn die Mitarbeiter alle nacheinander kündigen, weil irgendwas schief läuft im Haus, Herr Adam, wir brauchen Sie jetzt dringend, wir müssen jetzt dringend ein Führungskräftetraining mit Ihnen machen.
Ja, ja.
Ja, und das ist da auch etwas, was ich auch Trainern, Coaches und Beratern ans Herz lege, offen mit umzugehen, zu sagen, ja, aus Ihrer Sicht ist zurzeit so, dass alles super läuft, aber haben Sie auch an die Zeit danach gedacht? Und dann erzähle ich genau diese Story, nämlich, dass dann, wenn man zu viel zu tun hat, nichts gemacht wird und plötzlich sagen die, oh ja, stimmt, habe ich ja auch schon mal erlebt. Und dann hast du ganz schnell einen Auftrag. Also nochmal so als Beispiel. Verhalten ändern kann man bei anderen Menschen nicht, außer man kann an sie appellieren, an sich selbst zu arbeiten, um am eigenen Verhalten etwas zu tun. Der Einzige, der was verändern kann, ist man selbst.
Ja. Das Nächste ist auch, hat auch mit dem eigenen zu tun, das ist die Fähigkeiten. Worum geht es da in dem Kapitel?
Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also in dem Moment, wo du merkst, dass du mit deinem Wissen, mit dem, was du, mit dem du unterwegs bist, irgendwo an Grenzen gerätst, dass du sagst, hier fehlt mir was, hier weiß ich was. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kaufe ich mir die Fähigkeiten fremd ein, wenn ich selber nicht kann, oder ich arbeite daran, dass ich es kann. Also ich lerne. Und das ist etwas, was ich sehr oft bemängele bei Unternehmensberatern, die dann was mitkriegen, was in einem Unternehmen schief geht und versuchen, es selbst zu machen, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Und dann scheitern die oder werden die Kunden hinterher unzufrieden. Oder wenn man auch Menschen erlebt, die zum Beispiel sagen, ich müsste dringend einen neuen Schweißer haben, der einen bestimmten Schweißerschein hat. Als Unternehmer braucht er Mitarbeiter. Erst mal im eigenen Unternehmen zu gucken, ist denn da einer drin, der das vielleicht lernen will und seine Fähigkeiten zu verbessern oder vielleicht sogar jemanden kennt, der diese Fähigkeiten hat. Ja, das sind lauter so Themen, die ich tagtäglich in meinen Beratungsprojekten aufproppen. Ja. Und die mich absolut bestätigen, dass die Fähigkeiten ein Punkt sind, an denen man kontinuierlich arbeiten sollte. Deshalb gehe ich auch im März selber wieder 4-5 Tage auf die Bühne, übe, um meine Fähigkeiten zu optimieren.
Wunderbar, ja. Schauen wir kurz noch rein zur Identität, Selbstbild und Zugehörigkeit. Was passiert jetzt, wenn ich meine Identität ändere? Zum Beispiel, ich werde als Angestellter, mache ich mich selbstständig. Später dann auch werde ich dann mal Unternehmer. Das ist die eine Frage zu dem Kapitel. Und die zweite, warum ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wichtig? Vorher hatten wir schon das angesprochen, eben mit dem Umfeld. Aber wenn es dann vielleicht das eine oder andere dazu sagen.
Also erstmal die Situation, ich werde als vom Mitarbeiter zum Chef.
Sowas zum Beispiel auch.
Das ist ein Thema, was vielen schwerfällt, weil sie von den Kollegen immer noch als der Kollege angesehen werden und nicht als die Führungskraft. Da stelle ich sehr oft fest, dass die Mitarbeiter, die zur Führungskraft werden, erstmal verstehen müssen, was heißt überhaupt Führungskraft zu sein und was erwarten Mitarbeiter, also Kollegen, denn von dir als Führungskraft. Das kann ganz anders sein wie, boah, das ist ein super Kollegen, ganz netter Typ und plötzlich musst du Entscheidungen treffen und musst es deinen Mitarbeitern auch verkaufen, diese Entscheidungen, oder musst für Klarheit schaffen und dann stellst du fest, das kann ich gar nicht oder das liegt mir gar nicht. Und dann musst du entweder dir jemanden einkaufen, der das kann, der dich ergänzt, der dann diese Verantwortung für dich trägt. Das ist zum Beispiel die Situation, wenn du Geschäftsführer bist, aber einen zweiten Geschäftsführer mit einstellst. Oder auch die Situation, wie ich zum Beispiel, ich Metzger gelernt habe, aber eigentlich in meinem Unterbewusstsein immer Elektriker werden wollte. Ja. Irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also pass mal auf, Metzger ist doch nicht mehr das, was ich gerne mache. Und dann ist meine Identität zum Thema Beruf Metzger war von heute auf morgen weg. Und ich habe gesagt, das Selbstständigsein, Führungskraft zu sein im Eventbereich, wo ich Elektrik lerne und arbeite und leben kann, ist das, was mich mehr interessiert, was mir mehr Spaß macht. Und das ist, ich glaube, dieser Faktor Spaß, der kommt dann, wenn du dich mit deiner Arbeit, mit dem, was du tust, identifizierst. Also neulich hat jemand gesagt, wenn Arbeit Spaß macht, dann ist es ja Spaß und keine Arbeit. Das finde ich eine super Aussage zur Identität, weil da fühlt sich
Nein, das haben wir noch nicht ganz. Also jetzt sagen wir zum Beispiel jetzt in den Führungswechsel von einer Kollege und dann eine Führungskraft und ist klar, dass derjenige sich da unwohl fühlt, weil die meisten haben keine Erfahrung. Ja. Es gibt vielleicht manche, die im Verein sind, da schon Präsident oder der Vorstandsvorsitzende vom Verein sind, das vielleicht seit Jahren schon machen, für die ist das eher weniger. Und den einen eben, der weiß noch nicht, ob ihm das Spaß macht. Darum verstehe ich es noch nicht ganz. Also mit dem Identitätswechsel an der Stelle.
Er muss sich mit dem Thema beschäftigen. Bin ich in der Lage, auch zu meinen Mitarbeitern eine gewisse Klarheit herzustellen? Also wenn ich zum Beispiel der Kollege war und immer mit denen mittags ein Bierchen getrunken habe, darf ich das ja als Führungskraft in Zukunft auch noch tun. Ist ja nicht so, dass ich das nicht mehr sein darf. Aber ich muss mir schon bewusst sein, dass wenn ich eine Führungskraft bin, ich auch Vorgaben machen muss oder meinen Mitarbeitern einen Weg aufzeigen muss, den ich gehen möchte.
Und ja, das sind ganz andere Aufgaben dann.
Ganz andere Aufgaben. Ja. Da muss ich mich wieder mit beschäftigen, ist mein Verhalten entsprechend?
Ja.
Da kommen wir wieder auf die vorherige Stufe. Oder ist sind meine Fähigkeiten zu gut, dass ich das kann? Dann muss ich eventuell auch an den Fähigkeiten arbeiten, zum Beispiel mal ein Führungskräftetraining oder ein Coaching. Ja.
Zur zweiten Frage noch, das war das Zugehörigkeit zu einer Gruppe wichtig. Wir hatten es vorher schon mit dem Umfeld. Ja, das kann dann einerseits einen runterziehen, andererseits dann auch hochziehen. Das würde jetzt heißen, jetzt bei dem Beispiel, die Führungskraft sucht Kontakt zu anderen Führungskräften in der Firma und tauscht sich also auch extern mit anderen Führungskräften aus und die haben teilweise viele Probleme schon gelöst, die anderen Führungskräfte, kann man sich da anzapfen, Inspirationen holen. Mhm. Ist das damit gemeint?
Ja, aber auch, ob du dich bei dieser Gruppe von Menschen, mit denen du dann dich triffst, auch wohlfühlst.
Ah,
das kann ja durchaus sein, dass das, also ich mache es immer so fest, stell dir vor, du selber bist als Unternehmer eher so einer, mein Team, alles muss gut gehen. Und dann kommst du in eine Gruppe, wo nur so dominante Hirsche drin sind, die sagen, ich mach das so, ich mach das so, ich mach das so, so musst du das machen. Der wird sich da nicht wohlfühlen. Also du musst schon gucken, bist du in dieser Gruppe, in der du dich dann bewegst, fühlst du dich dabei wohl? Das ist zum Beispiel etwas, was wir sehr oft feststellen, wenn in Unternehmen viele Wechsel stattfinden.
Ja.
Wenn die Mitarbeiter sich in dem Team nicht mehr wohlfühlen, weil zum Beispiel die klaren Ansagen vom Chef fehlen oder man eine neue Software eingeführt hat, mit der man sich nicht identifiziert.
Ja.
Dann passiert plötzlich etwas, dass das Team unruhig wird und dann fühlt man sich nicht mehr in der Gruppe wohl. Mhm. Oder ein besseres Beispiel, Mobbing.
Ja.
In dem Moment, wo in einer Gruppe einer drin ist, der nicht passt, der dagegen schießt, der mobbt, dann bist du in dieser Gruppe nicht mehr glücklich. Mhm. Dann fühlst du dich nicht mehr wohl. Entweder sorgst du dafür, dass der faule Apfel rauskommt, oder du selber musst sagen, wie lange tue ich mir das noch an, oder du gehst. Mhm. Und das ist etwas, was auch mit Identität, aber auch Gruppenzugehörigkeit zu tun
hat. Wenn
der beste Verkäufer ist nicht die beste Führungskraft, aber oft machen Unternehmer den besten Verkäufer zur Führungskraft für ihre Verkäufer und er scheitert dann.
Ja. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, und zwar sehe ich dann häufiger immer wieder die Gegenüberstellung einerseits vom Leader und vom Manager. Der Leader, der ist eher so kommunikativ, während der Manager, da sieht man dann eine Peitsche, wie das Team vorantreibt. Und ich meine, es funktionieren beide, je nachdem. Also manche wollen einfach eine Ansage haben, da geht's lang, da braucht es eben diesen Typ, und andere, vielleicht Hochqualifizierte, da kann man nicht sagen, okay, du machst es jetzt, du bist ein Softwareentwickler, sei es mal kreativ, es geht dorthin, aber wird das eher weniger funktionieren. Was ist so Ihre Erfahrung?
Es hängt immer davon ab, was ist das für ein Unternehmen.
Ja.
Ich mache keinen Unterschied zwischen einem Leader und einem Manager, weil beide können beides sein.
Ah, okay, ja, gut.
Ich kenne sehr, sehr gute Manager, die sehr gut führen können. Hm. Und ich kenne sehr viele, die sich als Leader bezeichnen und menschlichen Arschloch sind. Okay, ja. Das muss halt auch passen. Also, man kann es nicht in eine Schublade stecken. Also es muss immer zu einem selbst passen. Es muss zum Team passen.
Ja.
Ich habe ein Unternehmen zum Beispiel, da ist der Juniorchef, hat den Laden übernommen von seinem Vater und ist in der Situation, dass der Vater ihn immer kontrolliert und immer sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber er selber will nach vorne, ist aber nicht in der Lage, seinem Team ganz klar zu sagen, wo er hin will. Also habe ich mit ihm ein Coaching gemacht und wir haben rausgearbeitet, was sind seine Ziele. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, so, jetzt erklärst du das deinem Team. Warum du das willst, wieso du das willst, was dir langfristige Ziele sind, was kurzfristige Ziele sind, wie du diese Ziele erreichen willst, was es für die Mitarbeiter bedeutet, ob die Wechsel oder Veränderungen haben oder ob sich wenig für die ändert, was dir wichtig ist und. Mhm. Ja, soll ich wirklich so darüber reden? Das war seine Antwort.
Okay.
Dann hat er das gemacht. Und dieser Laden ist regelrecht explodiert. Der hat vorher knapp 500, 600.000 Euro Umsatz gemacht. Der ist jetzt bei knapp 2 Millionen. Mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter.
Gleiche
Anzahl. Mit der gleichen Anzahl Maschinen. Okay. Nur dadurch, dass die Mitarbeiter jetzt wissen, wie läuft der Prozess sauber bei uns? Wie will der Chef das haben? Hat sich die Anzahl der Rückfragen beim Chef drastisch reduziert. Also das ist aus meiner Sicht auch Führung, dass man nämlich hergeht und sagt, schaff Klarheit bei mir im Unternehmen. Ja. Und das sind so Faktoren, die werden von vielen überhaupt noch nicht verstanden oder berücksichtigt. Das ist etwas, für das ich stehe, wo ich immer sage, sag doch ehrlich, ob dir es gut geht oder nicht. Ja. Wie lange warst du schon nicht mehr im Urlaub, weil du Angst hast, die Firma bricht zusammen, wenn du selbst nicht da bist? Ja, schon, genau. Ich war schon noch nie länger wie eine Woche weg. Wie lange willst du mal weg? Ja, ich würde auch gern mal 3 Wochen am Stück weg. Dann habe ich gesagt, okay, dann sag es bitte deinem Team. Und wir fragen das Team, wer in dieser Zeit dann die Verantwortung übernehmen will. Und wenn sich keiner findet, dann müssen wir einen einstellen, der es macht. Ja. Genau das haben wir getan.
Der temporär 3 Wochen da ist, der das den Laden sauber führt, so dass es auch noch nach den 3 Wochen noch das Unternehmen gibt.
Ja, und das ist nicht nur bei so Unternehmen, die produzieren, das ist selbst beim klassischen, ich sag mal, Kosmetikinstitut fängt schon an. Ist genau das Gleiche.
Okay.
Die Chefin, die regt sich auf, dass die Mitarbeiterin nicht so produktiv ist wie sie selber, aber sie hat der Mitarbeiter nie erklärt, warum die zum Beispiel, wenn eine Dame da war und sich die Fältchen hier weg hat massieren lassen oder behandeln lassen, vielleicht auch noch eine schöne Typberatung haben möchte oder nachher mit tollen Fingernägeln nach Hause.
Ja.
Das hat ihnen nie erklärt. Nachdem ich da war, haben wir es denen erklärt, sogar gezeigt, live erleben lassen. Und seitdem verkaufen die Zusatzfingernägel, Zusatzkosmetik, Pflegemittel, die die Leute mit nach Hause nehmen.
Eigentlich das Naheliegende dann, ja. Wie schaut's im nächsten?
Das ist übrigens etwas, was ganz wichtig ist.
Moment.
Die meisten Menschen denken, weil es so einfach ist, kann es das nicht gewesen sein.
Erst mal
bei der Basis an, mach die in Ordnung. Dann kannst du mit dem Komplizierten anfangen.
Ja.
Habe ich auch mehrfach in meinem Buch geschrieben.
Richtig. Das nächste Thema, da habe ich auch den Eindruck, dass es noch nicht so in den Unternehmen ist. Ich bin gespannt, was Sie dazu meinen, und zwar Leidenschaft und Spiritualität. Also wenn Sie das mal kurz beschreiben, was für Sie Leidenschaft und was Spiritualität ist und wie die zusammenhängen.
Also Leidenschaft ist das, wenn du was tust, was du gerne tust.
Mhm.
Spiritualität ist das, was dich antreibt, damit du etwas gerne tust.
Ich hatte da vom Vorgespräch so eine Metapher erzählt, das ist quasi die S-Bahn. Dann haben wir die Oberleitungen und die Oberleitungen liefern die Energie für die S-Bahn. Dann muss man das hochfahren zur Spiritualität, also Oberleitung. Ja. Dann kann die S-Bahn oder die Tram dann vorwärts gehen. Ja. Genau. Ist das so, passt es da so?
Ja, also wer mich jetzt eben gerade erlebt hat, als ich darüber geredet habe, was Menschen, warum bestimmte Sachen einfach besser funktionieren, der hat gemerkt, dass das leidenschaftlich vorgetragen war von mir. Mhm. Und die Spiritualität, die dahinter steckt, ist das Wissen und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe in meinen 55 Jahren, wo ich genau weiß, die und die Aussagen von bestimmten Menschen kombiniert ergeben ein Bild. Und daraus kriege ich raus, ob die mit Spaß, mit Leidenschaft ihre Arbeit machen oder ob die das nur tun, weil sie Geld verdienen müssen. Auch das kann Spiritualität sein.
Moment.
Also was ist der Treiber, der dich
anbietet,
deine Leidenschaft zu gehen?
Ja.
Und deshalb gehört es aus meiner Sicht zusammen. Beispiel. Der Unternehmer möchte gerne, dass seine Mitarbeiter pünktlich sind.
Mhm.
So. Er erklärt denen aber nicht, warum.
Sagt einfach, mal 8 Uhr geht's los.
8 Uhr geht's los, seid pünktlich, fertig.
Ja.
Welche Motivation haben jetzt die Mitarbeiter, wirklich um 8 Uhr pünktlich da zu sein?
Das ist gleich die erste Frage, warum jetzt? Warum ist es auf einmal pünktlich? Ja.
Genau. Also man sucht immer erstmal das Negative.
Mhm.
Was ist jetzt, warum will er das jetzt, was ist da, ne, und so weiter. Und wenn du halt hergehst und erklärst den Leuten, warum dir das wichtig ist, nämlich, weil um 8:01 Uhr der erste Kunde kommt, die Firma besichtigen will, alle mit einem strahlenden Lächeln an den Maschinen sehen möchte und nicht erst welche, die noch in Schlappen auf der Arbeit gerannt kommen, ja, dann kann das schon dazu führen, dass man das versteht, dass man das anders sieht. So, und ich erlebe das oft, wenn du was ankündigst, ja. Geh mal wieder zu dem Unternehmer, von dem ich vorhin geschildert habe, mit den Mitarbeitern, die plötzlich produktiver geworden sind. Da ist ein Mitarbeiter dabei, der arbeitet immer ordentlich. Mhm. Wenn alle da sind, nimmt er sich regelmäßig mal 3-4 Tage krank.
Spannend.
Nachdem ich das mitgekriegt habe, dass er gefragt hat, was ist denn am Montag, Dienstag und Mittwoch wieder? Und Herr Adam, Sie kommen dann am Donnerstag und da machen Sie mit uns den Workshop. Ich will das ja nur wissen, dass ich das auch einplane. So hat er zu mir gesagt. Montags morgens rief die Chefin an, sagte, er hat sich krank gemeldet. Als ich am Donnerstag kam, war er da. Warum? Weil ich ihm gesagt habe, dass das, was am Donnerstag passiert, was wir da machen, entscheidend ist für das Unternehmen in den nächsten 2-3 Jahren.
Okay.
Also, was war der Treiber? Wir haben ihn auch darauf angesprochen, weil das haben wir haben dann ein Bild gesehen, dass der immer wieder so ist. Und seitdem wir das ihm klar und deutlich gezeigt haben, auch, dass er immer seine Arbeit ordentlich macht, bis auf den Zeitpunkt, dass alle da sind und er dann mal krank feiert, ist ihm das bewusst geworden, dass er das jedes Mal macht. Okay. Das waren im Jahr 36 Tage in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt.
Oh, oh, oh.
Seitdem er das weiß, dass wir das wissen,
okay,
und uns das aufgefallen ist, war der nicht mehr krank.
Der Wahnsinn.
Faszinierend, ne?
Faszinierend. Also, nicht mal die Therapie hat geholfen, ja, sondern
genau. Die Spiritualität wird mal andersrum gesehen, ja?
Ja.
Aber das kann auch ein Motivator sein.
Ja. Wollen wir das Beispiel gerade mal weiterziehen? Wir haben dann auch die Werte, Glaube und Weltbild. Wenn wir das jetzt gerade mal hernehmen, was hatte denn der für Werte oder was war sein Glaubenssatz da?
Ja, sein Glaubenssatz war, wir haben ja 6 Maschinen, die laufen und wenn ich jetzt mal, wenn alle da sind, kann ich auch mal daheim bleiben. Da wird dann schon einer die Maschine mal anschalten oder die bestücken.
Okay.
Ja. Das war sein Glaubenssatz und der Chef, der wusste das schon, also hat er auch dafür gesorgt, dass das so funktioniert.
So. Okay.
Aber verletzt hat er die Werte des Unternehmens, nämlich Ehrlichkeit, Offenheit und auch diese Verlässlichkeit aufeinander.
Ja.
Ja. Und wenn man über Werte redet, also als ich zum Beispiel das erlebt habe, wie Menschen mit mir umgegangen sind, wo meine Frau psychisch krank geworden ist aufgrund ihrer Tumorgeschichte und das alles nicht mehr verarbeiten konnte, dass sie alles zu viel wurde und ich plötzlich angefeindet worden bin aus der eigenen Familie, von meiner Frau, nach dem Motto, du willst die jetzt in die Psychiatrie abschieben und lauter so Dinge, obwohl ich eigentlich nur Hilfe gesucht habe.
Mhm. Ja.
Da habe ich gemerkt, dass sie meine Werte, nämlich meine Ehrlichkeit, das auszudrücken, nicht verstanden haben und ihre Werte, man macht sowas nicht, verletzt waren. Also das ist schon ein Treiber. Viele Ehen gehen daran kaputt, weil Werte verletzt werden.
Ja.
Werte zum Beispiel, dass man seiner Frau morgens mal sagt, hallo Schatz, siehst gut aus.
Ja.
Klasse, schön, dass du da bist. Toll, dass du einen Kaffee gekocht hast.
Mhm.
Guten Morgen. Das reicht schon. Das sind Werte.
Ja.
Das ist Herzlichkeit, immer Heit und Kite, da kann man die Werte relativ schnell feststellen, wenn man die Endung Heit und Kite hört.
Ja.
Ich habe in meinem Buch, ich glaube, 300 Werte aufgeschrieben, Begrifflichkeit.
Richtig, ja, sind auf mehreren Seiten da, ja.
Genau, und wenn du jetzt mal auf die Glauben setzt, da gibt es ja den Klassiker, das Glas halb voll oder halb leer.
Ja, richtig, ja.
Es ist doch egal, es ist nur was drin, ich kann auch einen Schluck trinken. Ja. Und das sind die Dinge, es löscht sogar einen Durst. Das sind zum Beispiel die Dinge, die viele Menschen als kompliziert oder problematisch ansehen. Mhm. Ja, heute Nacht der Sturm hier über Deutschland, Sabine. Ja, Ich habe den auch gehört. Mein Rollladen hat geklappert. Draußen sind Bäume umgefallen und die Mülltonnen haben heute auf der Straße gelegen, heute Morgen. Und ich habe mir so gedacht, na super, Sabine hat mal wieder dafür gesorgt, dass die Luft sauber ist. Mhm. Dass der Dreck, der die ganze Zeit da war, dass der mal weggepustet worden ist.
Ja.
Ich kann es doch nicht ändern. Ich kann doch mich nicht hinstellen im Garten und kann sagen, stopp, hier kommst du nicht rein.
Geh zum Nachbarn.
Ich kann höchstens hergehen, kann sagen, alles klar, wir binden alles fest, damit nichts passiert.
Richtig, ja.
Aber ich brauche doch nicht negative Stimmung wegen Sabine haben.
Ja.
Also muss ich mir das raussuchen, was positiv ist. Das nennt man ja im NLP, kennt ihr vielleicht, wer sich mit NLP schon mal beschäftigt hat, nennt man das Reframing, einen bilden anderen Rahmen geben. Mhm. Ja? Ich lebe das einfach. Wenn es draußen regnet, regen sich Leute auf und sagen, ah shit, Regenwetter. Und ich sage, klasse, da braucht der Bauer keine Angst haben, dass seine Ernte kaputt geht. Mhm. Endlich wird's mal wieder nass, der Boden kann sich wieder aufladen.
Ja.
Ist immer, wie du das siehst. Und Glaubenssätze, man kann das doch nicht, man macht das noch nicht, das doch nicht. Das sind alles Sätze, die ich in meinem Umfeld immer wieder gehört habe. Und jedes Mal, wenn ich mir die dann genau angeguckt habe, alleine der Begriff, man darf das nicht. Wer konkret sagt das?
Mann.
Wer ist dieser Mann?
Ja.
Ja, das mal rauszufiltern, ist schon eine Kunst. Und als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich das versucht, mal rauszufiltern. Was sind denn so die klassischen Glaubenssätze von Verkäufern, von Führungskräften, von Ehemännern, Ehefrauen, die sich vernachlässigt fühlen? Mhm. Und das kommt genau aufs Gleiche raus, nämlich, dass über Glaubenssätze Missverständnisse entstehen, keine saubere, klare Kommunikation entsteht und man dann eben auch Wertesysteme verletzt, dann wichtig sind.
Ja, richtig, ja.
Also wenn ich nicht hergehen darf und darf frei entscheiden, was ich heute tun möchte, dann würde ich hier nicht sitzen und lachen, dann würde ich hier sitzen und Trübsal blasen. Das ist Clemens Adam. Aber ich sage mir, wow, cool. Ich kann nachher machen, was ich will. Ich habe jetzt ein spannendes Interview. Ich habe einen netten Menschen, mit dem ich hier gerade rede. Wir haben sicherlich auch ein paar Zuhörer nachher, wenn der Podcast draußen ist. Und das ist das, was mich motiviert. Auch Glaubenssätze motivieren, um zu sagen, okay, wenn ich damit nur einen dazu bringe, mal über seine eigenen Glaubenssätze nachzudenken, dann war alles gut.
Ja. Das klingt wunderbar. Schauen wir uns nur zwei Aspekte an. Einmal Interesse, Ziele und Vision. Was ist das Problem, wenn wir keine Ziele haben?
Es gibt zu viele Menschen, die keine Ziele haben. Wenn ich kein Ziel habe, habe ich nichts, worauf ich mich fokussieren kann, um Ziele zu erreichen. Also Beispiel.
Ich denke gerade, ich habe auch noch ein
Beispiel. Ich nehme mal den Clemens Adam.
Ja.
Clemens Adam hat ein ganz klares Ziel, wie sein Leben mit 65 Jahren aussieht.
Mhm.
Ich wohne in einer schönen Gegend, ich habe die auch genau definiert, ich will sie jetzt hier nicht sagen, aber ich habe sie genau definiert, in einem Häuschen, was ich entweder selber oder zu zweit gut halten kann, wo ich mich wohlfühle. Ich habe ein Auto, ich kann erleben, was ich möchte, ich bin finanziell unabhängig und so weiter. Das habe ich genau definiert. Wenn ich aber nur Ziele definiere und mir nicht genau vorstelle, wie erreiche ich jedes einzelne Ziel, dann habe ich nichts, woran ich arbeite, um das Ziel zu erreichen. Also Ziele heißt, du musst messbare Zwischenergebnisse setzen. Und das ist das, was ich unbewusst gemacht habe in den 36 Jahren von dem Film Woodstock bis zu meinem persönlichen Woodstock. Wenn ich das gezielt mache, wenn ich mich also hinsetze, es visualisiere, aufschreibe, terminiere, heißt ja nicht unbedingt, dass ich es auf die Minute genau erreichen kann, aber ich habe etwas, woran ich mich orientiere. So, und dann weiß ich, die und die Schritte sind notwendig. Wenn ich in diesem Jahr 2000 Kunden haben möchte, dann muss ich es schaffen, jeden Monat 200 Kunden zu gewinnen. Dazu muss ich 2000 Kontakte pro Monat pflegen. Das weiß ich ganz genau. Sonst funktioniert es nicht.
Ja, das ist eine reine Rechenaufgabe in dem Fall.
Ist eine reine Rechenaufgabe. So. Mhm. Und wenn dir aber die Fantasie fehlt, die Vision, wie das aussehen könnte, wenn da 200 Leute vor dir sitzen, jeden Monat im Seminar, in Workshops, in Vorträgen, in bezahlten Workshops und Vorträgen.
Ja.
Wenn dir die Fantasie fehlt, dann tust du nichts, um das zu erreichen. Deshalb die Vision wichtig. Du musst wissen, warum mache ich das? Mhm. So. Und da kommen wir auch dann zum Thema mit dem Interesse. Wenn ich kein Interesse habe, vor 200 Leuten zu reden, zu trainieren, sondern eher der Trainer bin, der gerne mit 10, 15, 20 Leuten maximal arbeitet, weil ich weiß, dass man dann bessere Ergebnisse hinbekommt, dass man mehr Umsetzung hinbekommt, wie in der 200-Mann-Gruppe.
Ja.
Ja. Dann verliere ich das Interesse, 200 pro Monat drin zu haben und habe dann vielleicht nur 2x10.
Richtig, ja.
Dann muss ich mir aber auch das so formulieren und so ausarbeiten, dass die Leute genauso viel Geld bezahlen wie die 200, damit ich das mit 65 erreiche, was ich vorhabe.
Genau. Ja.
Also muss das Training so gut sein, so nachhaltig sein, dass die 200 gar nicht brauche, sondern mit 10, 12 Leuten das gleiche Ergebnis erziele.
Ja.
Und das ist zum Beispiel das Prinzip, was viele Top-Speaker in Deutschland haben. Die sitzen vor 2.000 bis 10.000 Leuten und halten Vorträge für 99 Euro im Monat pro Veranstaltung. Das machen die nur zur Akquise von nachher irgendwelchen 200, 300, die tatsächlich ins Seminar reingehen. Der Motivator für die selbst ist nicht unbedingt, dass da viele drin sind, sondern für die ist das die Kohle. Ich habe einen zusätzlichen Motivator, der heißt, meint es mein Interesse, dass meine Seminarteilnehmer, wenn die mit mir gearbeitet haben, anschließend viel bessere Ergebnisse haben als vorher.
In die Umsetzung dann kommen.
In die Umsetzung.
Ja, nicht nur einfach.
Ich glaube, das merken auch die Kunden und die spüren das auch.
Ja. Jetzt der Aspekt, wie unterscheidet sich der noch?
Von der Vision und Mission. Das wäre dann das letzte Kapitel. Es ist für mich ziemlich nah jetzt, so wie das jetzt darüber kommt.
Na, die Vision ist, du kannst dir es vorstellen.
Ja.
Und die Mission ist, warum machst du was? Was ist der Antreiber, den du hast? Also bei mir war jetzt zum Beispiel die Mission ist, ich möchte Menschen besser machen und erfolgreicher machen.
Ja.
Ich brauche nicht 200 im Seminar, ich habe lieber 10 und die richtig.
Ja.
Und danach habe ich Menschen, die mit ihrem Unternehmen durch die Decke gehen. Das ist entscheidend. So, das ist meine Mission. Wenn ich aber, um den letzten Punkt noch aufzugreifen, nicht verstanden habe, warum ich das tue, also was ist der Sinn dahinter, dann tue ich es nicht. Das heißt, ich kann eine Mission haben, ich kann tausendmal formuliert haben, warum ich etwas tue, wenn ich nicht verstanden habe, warum tue ich das, was ich tue. Warum?
Okay, da fehlt mir dann ein wichtiger...
Also das Warum vom Warum. Spannende Frage. Ich mache es aber ganz bildhaft.
Ja.
Meine Mission ist, Menschen nach vorne zu bringen, erfolgreicher zu machen und damit auch die langfristig sicherzustellen, dass sie erfolgreich sind. Der Sinn dahinter ist, dass ich, wenn ich das tue, kaum Akquise machen muss, weil der eine den anderen automatisch neue Kunden mitbringt.
Okay.
Weil der Sinn dahinter ist, dass es mich glücklich macht zu sehen, wie meine Kunden sich freuen, wenn sie Erfolge feiern.
Ja.
Nur das, weil ich die Anerkennung bekomme, die ich mir als Kind von meinem Vater gewünscht habe. Die kriege ich dabei.
Ja.
Und ich verdiene Geld damit. Also es gibt 4 oder 5 sinnige Punkte, warum ich meinen Weg gehe.
Ja, da ist nur der Aspekt, den das dauert eine Zeit lang. Es geht nicht von heute auf morgen, wenn ich das jetzt selbstständig mache, an ein Jahr dabei bin und sage, oh, die Kunden kommen doch nicht, beim Clemens, da kommen sie, oder beim Adam, da kommen sie ja. Was ist da los? Nein, das braucht Jahre. Also da haben sie viele, viele investiert in ihre Fähigkeiten und in die Glaubenssätze, da alles neu, damit das passt, also damit sie so wirken können, ja, dass einfach Resultate bringt. Ja.
Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die es nicht geschafft haben, das waren auch die Menschen, die nicht in sich investiert haben.
Ja.
Also ich habe vor einem Vierteljahr habe ich mich mal hingesetzt und habe mal eine Liste geschrieben. Das sieht ungefähr so aus, ganz simpel.
Ja.
Da steht drauf, was ich ausgegeben habe für Ausbildungen.
Oh, und es war, 1 Million mindestens, oder?
Ja, nicht ganz, aber es war schon sehr beeindruckend. Und ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass es nicht gelohnt hat.
Okay.
Ja. Ich habe ein paar miterlebt, wo ich hinterher gedacht habe, naja gut, das kanntest du schon. Und du hast trotzdem wieder gelernt, zum Beispiel Fehler zu vermeiden, die ein Trainer gemacht hat, wenn er dich geschult hat.
Ja.
Du hast dann gemerkt, okay, das mache ich ja auch so. Soll ich mal ändern? War jetzt nicht so sexy. Brauchst du nicht mehr machen. Nimm dir mal ein anderes Thema. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Vortrag, den ich früher mit PowerPoint gehalten habe. Da habe ich heute nur noch einen Besenstiel und halte einen Vortrag über den Besenstiel. Und hinterher gehen die Leute raus und sagen, ich habe es verstanden.
Ja, ja, richtig. Ja. Das glaube ich sofort. Ja.
Und das ist der Unterschied zwischen vermitteln und verstehen.
Verstehen ist dann nahe bei Begreifen auch. Ja. Du kannst quasi in die Handy nehmen, obwohl es ein abstraktes Thema ist. Ja.
Adam, ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Das hat mir schon 1000 Mal einer gesagt, sage ich ja. Und hast du es auch schon mal umgesetzt? Naja, das ist nicht so einfach. Okay, wenn du dieses gleiche Training lernen würdest, so dass du es anschließend gerne umsetzen würdest, würdest du dann bei mir dieses Training machen? Und dann sage die, ja, aber ich habe ja noch nie einen Trainer kennengelernt, bei dem ich es wirklich in die Umsetzung gekommen bin.
Wow.
Ich dann schon mal an und zu sagen, es kostet dich nichts, wenn du rausgehst und sagst, du setzt nichts davon um.
Ja.
Aber es kostet dich das Doppelte, wenn du es umsetzen dabei erfolgreich bist.
Sehr gut.
Und ich komme und unterstütze dich dabei.
Ja.
Das funktioniert.
Kommen wir zur letzten Frage noch. Wir haben da die Windmetapher, oder Sie haben die Windmetapher mit dem, die Metapher mit dem Windrad, mit den 8 Flügeln. Das ist also eine Lebensmetapher. Was ich mich noch gefragt habe, wer ist jetzt der Wind? Bin ich das selber oder wer oder was ist der Wind, der dieses Windrad zum Drehen jetzt bringt? Wenn alles in Ordnung ist und es wirklich schön sich drehen kann.
Das ist eine gute Frage, die ich mir vor unserem Gespräch so auch noch nicht gestellt habe. Aber ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, das bist nur du. Also man selbst.
Ist man selber.
Wenn du anfängst, egal welcher Punkt von diesem Windrad irgendwo stehen bleibt, ich kann das ja hier drehen, ja, egal, wenn das irgendwo stehen bleibt, sei es hier die Werte oder die Leidenschaft oder etwas, und du lässt es so, und du änderst nichts oder du hinterfragst es nicht, warum bleibt es genau da stehen, wenn sich nichts ändert. Und das ist auch etwas, was ich sehr oft, wenn ich in Unternehmen komme, wo es Veränderungsprozesse angeht, symbolisch mit diesem Windrad zeige.
Ja.
Und wenn die Leute das verstanden haben, dass man selber mitbestimmen kann, dass sich das Rädchen von alleine dreht, und man dann keinen externen Berater mehr braucht. Man vielleicht sogar noch bessere Ergebnisse erzielt, als wenn ein Berater da gewesen wäre.
Ja.
Dann fangen die an und tun das auch. Ja.
Und schön, ne?
Wichtig ist, der Hebel im Kopf muss umgelegt sein. Der Einzige, der was verändern kann, ist man selbst. Und dieses Windrädchen, ich habe Windrädchen, die kann man bei mir bestellen. Da stehen die 8 Begriffe drauf. Und ich sag jedem, ich schicke dir auch eine kleine Wäscheklammer mit. Und wenn du ein Problem hast, hängst du dieses Windrädchen genau an das Thema, diese Wäscheklammer genau an dein Windrädchen, an das Thema, was dich gerade beschäftigt. Und dann puste mal kräftig rein. Dann wirst du feststellen, auch das bringt nichts. Also der Wind alleine ist es nicht. Der Einzige, der was verändert, bist du, indem du die Klammer nimmst und sie vom Windrad wegnimmst. Dafür musst du wissen, wie kann ich das tun. Wer mein Buch liest, sieht, dass zu jedem Thema Arbeitsaufgaben drin sind.
Ja. Ich halte es mal nochmal rein. Moment, das ist das hier, für die, die das YouTube anschauen.
Genau.
Bring dein Windrad zum Drehen.
Genau. In dem Buch sind Arbeitsanleitungen drin. Zu jedem Thema Gedanken, wie du dir selber rausarbeiten kannst, was bremst dich, wie du selber auf Ideen für Lösungen kommst. Mhm. Geheimrezept für Lösungen, darf ich das zum Schluss noch erklären?
Ja, das wäre ein wunderbares Schlusswort noch, ja. Okay.
Geheimrezept für Lösungen.
Die Botschaft ist das.
Du musst dir vorstellen, dass das Problem, was du gerade hast, das Problem deines besten Freundes ist.
Das ist ja, okay, ist ja spannend. Dann nehme ich das Problem aus meinem Kopf raus.
Ja. Wenn dein bester Freund zu dir kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann haust du automatisch irgendwelche Ideen raus.
Ja.
Wenn du aber selber sagst, ich habe das Problem, dann kommt nichts. Wenn du aber so ein Problem hast und sagst, das ist das Problem von meinem besten Freund, was würde ich dem denn raten? Dann kommen 1, 2, 3 Ideen. Und die filterst du noch ein bisschen auf Umsetzbarkeit, auf Relevanz und dann hast du schon ein Ergebnis. Und wenn du eine Führungskraft bist, gibt es einen zweiten Tipp für Lösungen. Wenn deine Mitarbeiter immer zu dir kommen und sagen, Chef, ich habe ein Problem, dann sage, alles klar, du darfst gerne wiederkommen, wenn du dir bitte selber eine Lösung ausgedacht hast. Mhm. Weil sonst wirst du nämlich der Depp der Lösungen, so nenne ich den.
Mhm. Das war alles. Klare Ansage.
Und die Mitarbeiter verlernen zu denken. Mhm. Also ein Mitarbeiter kommt zu dir, sagt, ich habe ein Problem. Dann sag, okay, schilder's. Okay, ich mache mir Gedanken darüber, wie die Lösung aussehen kann. Du machst das bitte genauso. Und in einer Viertelstunde kommst du wieder. Meine Erfahrung sagt, dass der nach einer Viertelstunde gar nicht mehr kommt, weil er die Lösung selbst gefunden hat.
Mhm. Sehr schön. Wunderbar.
Man das für sich.
Ne? Herr Adam, ich bedanke mich. Das sind wirklich tolle Tipps da. Und vor allem eben Ihre persönlichen Geschichten, die sind einfach, also das motiviert, baut auf, das tut gut, ja. Und es bedeutet auch, dass jeder, der Erfolg gehabt hat oder Erfolg hat oder immer Erfolg hat, auch durch Taylor geht. Ja. Das geht einfach, das ist ja auch meine Erfahrung. Diesen Weg steil nach oben gibt's einfach nicht. Das sind Höhen und Tiefen. Und bei den Tiefen gibt's einfach den Schatz mitzunehmen. Das hört sich jetzt toll an, ja, den diese Tiefe anbietet, ja, um da wieder in ein tolles Leben reinzukommen.
In Amerika bist du ein Held, wenn du gescheitert bist und wieder erfolgreich bist. Mhm. In Deutschland bist du eine Null, wenn du gescheitert bist und ein Held, wenn es keiner mitkriegt. Der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika.
Herr Adam, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Und ich verabschiede mich auch von den Zuhörern. Es ist ein ganz spannendes Gespräch, das ich heute mit Herrn Adam hatte, da über das Windrad. Denken Sie daran, falls Sie es mit dem YouTube-Clip anschauen oder mit dem Videoclip anschauen, dass Sie den Kanal abonnieren und einerseits und andererseits auf die Glocke dann auch noch klicken, damit Sie dann immer wieder informiert werden, wenn es was Neues gibt. Und zum Schluss, Sie kennen den Spruch, wenn Sie eine gute Geschichte haben, bewegen Sie die Menschen. Da haben wir viele der Tolle gehört heute. Und wenn Sie eine verdammt gute Geschichte haben, können Sie sogar die ganze Welt bewegen. Ihr Ludwig Link.